Heute ist Donnerstag, der 4. April 2024. Willkommen zum 32. Mikrogespräch. Sora Hauser, ich grüße dich.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Sora, wer bist du und was machst du?
Ich bin Wissenschaftlerin und ich forsche zum Thema organisierte Kriminalität in besonders Mafiastrukturen an der Universität Oxford in England.
Das ist ja ein Themenbereich, bei dem ich das Gefühl habe, dass er in Deutschland jetzt nicht so viel, also weder besprochen wird, noch sonderlich viel Expertise genießt. Ist das so ein Eindruck, der mich täuscht oder ist das einfach so?
Ja, das Thema organisierte Kriminalität, obwohl es eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist, ist untergeforscht. Das ist nicht nur der Fall in Deutschland, aber es ist schon so, dass es in Deutschland besonders der Fall ist. Also wir haben in den letzten, würde ich jetzt sagen, paar Jahren ein bisschen mehr Forschung gehabt, aber zu ganz spezifischen Themen, zum Beispiel Clankriminalität oder über die Jahre auch Motorcycle Gangs, also die Hells Angels. Aber zum Thema Mafia insbesondere, da haben wir wirklich fast keine Forschung dazu. Ich würde auch sagen, es gibt ein zweites Problem und das ist, dass die Forschung, die in Deutschland heutzutage existiert, ist fast nur juristisch. Also wir haben ganz viele Juristen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, mehr oder weniger, aber wir haben eben halt kein, ich würde das phänomenologisches Verständnis nennen. Wir verstehen das Phänomen nicht. Wir verstehen ganz viel über die Gesetze, aber ganz wenig über das Phänomen selber.
Also der soziologische Ansatz darin fehlt auch.
Ja, ich bin Soziologin. Also was mich wirklich interessiert, ist, was sind die Konsequenzen von kriminellen Strukturen in unserer Gesellschaft? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Was bedeutet das auch für die Politik? Ich bin nicht eine Kriminologin, wie man das so nennen könnte, aber ich bin eben eine Soziologin. Mich interessiert, was die Konsequenz von Kriminalität ist in der Gesellschaft, in unseres praktisch jeden Tag das Leben, was wir führen.
Zum Beispiel die Erosion der Werte, die damit einhergehen könnte.
Zum Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn wir denken, was Deutschland ausmacht und eine functioning society, wie das heißt auf Englisch, ausmacht, dann ist das Vertrauen in Institutionen. Und wenn diese Institutionen dieses Vertrauen nicht mehr haben, dann funktioniert unsere Demokratie nicht. Jetzt die Präsenz von Organisationen, kriminelle Organisationen wie die Mafia in einer Gesellschaft, was die machen, praktisch, die nehmen dieses Vertrauen weg. Die arbeiten genau, wo der Staat praktisch nicht mehr ist und nehmen Stück für Stück die Kapazität des Staates weg. Und das haben wir in Italien sehr stark gesehen über die letzten 150 Jahren. Und das ist, was wir vielleicht in den nächsten 150 Jahren in Deutschland und in anderen Ländern, wo jetzt eben Mafia-Organisationen auch präsent sind, vielleicht sehen werden, wenn nichts dagegen gemacht wird.
Also diese Wahrnehmung, die ich habe, dass dieser Themenbereich auch medial immer mal wieder so aufploppt, ne? Da ist dann irgendwie ein größerer Mord oder ich glaube, Clankriminalität war in den letzten Jahren immer auch so ein Thema, was man dann wieder so mit der, ich nenne es mal freundlich, Skepsis gegenüber Zuwanderung mit verbinden konnte und deswegen da genau hingeschaut hat medial. Aber abseits dessen habe ich so das Gefühl, ist das jetzt auch nicht so ein großes Thema, bei dem der Staat Handlungsbedarf sieht. Da würdest du dann zustimmen?
Ja, absolut. Also Mafia-Organisationen, italienische Mafia-Organisationen sind in Deutschland einfach keine Priorität für die Politik, keine Priorität für die Behörden und auch allgemein in der Gesellschaft ist die Wahrnehmung, dass überhaupt eine Mafia-Organisation und mehrere Mafia-Organisationen in Deutschland präsent sind, überhaupt nicht da.
Dann fangen wir doch vielleicht mal genau an dem Punkt an. Was ist denn eine Mafia? Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, die Frage, aber wie würde man sie denn definieren, auch im wissenschaftlichen Sinne?
Also ich würde eine Mafia so definieren wie eine clanbasierte kriminelle Organisation, die eine Besonderheit aber hat. Die ist sehr stark in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verankert. Und das bedeutet, dass Mafia-Organisationen eine spezielle Art und Sorte von organisierter Kriminalität sind. Historisch gesehen, deswegen finden wir auch nur sehr wenige Mafia-Organisationen. Es gibt 6 traditionelle Mafia-Organisationen auf der ganzen Welt. Die japanische Yakuza, die chinesische Triaden aus China und Hongkong, die russische Mafia und dann eben die italienische Mafia-Organisation. Dazu zählen 3 sehr wichtige traditionelle historische Organisationen. Die meist bekannte ist die Cosa Nostra aus Sizilien, dann die Camorra aus Neapel und der Gegend rund um Neapel und dann eben die Ndrangheta aus Kalabrien. Also aus 6 Mafia-Organisationen auf der ganzen Welt kommen 3 aus Italien.
Das unterscheidet sich von dem, was wir so im Allgemeinen als organisierte Kriminalität wahrnehmen.
Es gibt eine Definition von organisierter Kriminalität, die international zugestimmt ist. Die haben wir seit 1990 mit der Palermo-Protokolle. Und laut dieser Definition ist OK so definiert als jegliche strukturierte Gruppe von 2 oder 3 Personen, das kommt auf die Definition dann darauf an, die für eine gewisse Zeit zusammenarbeiten mit einem Ziel, eine Straftat zu begehen. Also diese Definition, 2 oder 3 Personen, die zusammenarbeiten über längere Zeit, um eine Straftat zu begehen, ist eine sehr breit aufgestellte Definition. Also praktisch landen wir in einem Ort, wo alles organisierte Kriminalität ist. Und mit einer solchen Definition kann man einfach schlichtweg nicht wirklich arbeiten. Das ist nicht zielführend. Wir verstehen das Phänomen nicht wirklich und wir können auch nicht strategisch etwas dagegen machen. Also das ist die Definition, die wir kennen von organisierter Kriminalität. Und natürlich ist eine Mafia-Organisation was anderes. Sie sind nicht einfach 2 oder 3 Personen, die zusammenkommen, um eine Straftat zu begehen. Da gibt es eine Struktur, die über Jahrhunderte normalerweise existiert, die komplex ist und die eben nachhaltig ist. Und das ist einer von den wichtigsten Unterschieden zwischen allgemeinen Formen von organisierter Kriminalität und eben dieses besondere Phänomen von Mafia-Organisationen.
In Deutschland gibt es auch Mafia. Welche wäre denn da hervorzuheben?
Also in Deutschland haben wir alle italienische Mafia-Organisationen, die dort präsent sind. Wir haben aber auch andere Formen der organisierten Kriminalität. Wir haben zum Beispiel russische Organisationen. Teil davon sind auch zuzurechnen zu der russischen Mafia. Wir haben sogenannte Clan-Kriminalität. Das sind unterschiedliche Gruppierungen, die ich nicht als Mafia-Organisation definieren würde, die aber sicherlich auch seriöse Formen von organisierter Kriminalität sind. Also allgemein diese Idee, dass in Deutschland organisierte Kriminalität kein Problem ist, dass Deutschland eigentlich immun zu diesem Problem ist, lässt sich mit Zahlen, mit Fakten nicht bestätigen. Aber was ich in Deutschland bis jetzt noch nicht gefunden habe, ist eine Mafia, die in Deutschland selber zum ersten Mal originiert hat, wenn das Sinn macht. Also die kalabrische Mafia, die sizilianische Mafia, auch die russische Organisation, die haben alle eigentlich sich in einem anderen Land entwickelt und sind dann nach Deutschland gekommen. Also das Problem in Deutschland ist, dass sie angeblich, anscheinend, was wir heute sehen, einfach sehr attraktiv ist für diese Form von Kriminalität, die irgendwo anders entstanden sind, die aber letztendlich schon seit Jahrzehnten in Deutschland ein gutes Zuhause, wenn man das so nennen will, gefunden haben.
Ja, wir sind ja eine Exportnation und da haben wir mal was importiert, ne?
Genau, man braucht immer beides.
Welche der Organisationen ist da jetzt besonders bemerkenswert oder sind die alle gleich stark in Deutschland verteilt?
Ich würde diese Frage nicht antworten wollen, weil das leitet dazu, immer wieder eine Organisation ins Fokus zu nehmen und die andere praktisch zu vergessen. Das sind unterschiedliche Organisationen, die alle wichtig sind, die mehr oder weniger präsent sind. Also wir können da Zahlen nennen natürlich, aber die Wichtigkeit, es ist wirklich sehr schwierig zu sagen, ist jetzt Clan-Kriminalität zum Beispiel wichtiger oder sind Mafia-Organisationen wichtiger? Was bedeutet das, wichtig zu sein oder gefährlich zu sein? Clan-Kriminalität ist, simpel gesehen, eine sehr laute Form von Kriminalität, die die Gesellschaft einschüchtert, ganz offensichtlich einschüchtert. Und Mafia-Organisationen sind genau das Gegenteil. Die leben in der Gesellschaft, mit der Gesellschaft. Der Mafioso, der schüchtert nicht mehr ein in Deutschland, schon lange nicht mehr. Der liebe Pizzaiolo um die Ecke. Also die 2, sagen wir, Gefahren sind ganz anders. Die eine ist nicht wichtiger als die andere, die sind halt einfach anders und man muss sie halt gleichzeitig betrachten. Das muss ein Staat wie Deutschland machen können und nicht nur eine Priorität setzen und das nur für einige Monate, wenn es gut geht, Jahren und dann sofort auf die nächste Priorität umstellen. Sobald zum Beispiel etwas passiert, wie es der Fall war in Duisburg in 2007.
Was ist da passiert?
Da gibt es eine Schießerei bei einem italienischen Restaurant zwischen 2 Mafia-Clans, 2 Ndrangheta-Mafia-Clans und 6 Personen sind ums Leben gekommen. Und zur Zeit hat man eigentlich gar nichts gewusst, dass überhaupt die Mafia in Deutschland präsent ist. Man ist am einem Morgen aufgewacht, man hat diese 6 Personen tot auf dem Boden gefunden, man hat sich gefragt, wieso ist die Ndrangheta nach Deutschland gekommen, um jemand umzubringen. Und was man dann ganz schnell festgestellt hat, ist, dass die Ndrangheta nicht nach Deutschland gekommen ist. Sie war schon länger da. Sie war schon seit Jahrzehnten da, sie war schon strukturiert in Deutschland, hat Zellen gehabt, hat die ganze Organisation, ist eigentlich schon seit den 60er, 70er Jahren in Deutschland präsent gewesen. Und nur, dass zwischen den 70er und 2007 haben wir nicht gewusst, dass sie da ist. Wir haben nie hingeschaut und deswegen hat es das dann überrascht, dass eben plötzlich zwei Clans in Duisburg eigentlich eine Fehde zu Ende gebracht haben und 6 Personen umgebracht haben.
Also ich erinnere mich, wie ich in den 1990ern öfter mal so in der Provinz Deutschlands Gespräche hatte, wo es dann so hieß, ja, da ist so eine Pizzeria, ja, da geht nie einer hin. Ja, wieso? Wieso existiert die dann? Ja, Mafia. Also deswegen kann ich mir gerade so ein bisschen schwer vorstellen, was dann quasi so schon allgemeines Wissen war in der Bevölkerung. Da kann ich mir dann schwer vorstellen, dass das bei den Behörden nicht in Form einer Struktur mal in den Köpfen aufgetaucht ist. Aber so war es scheinbar.
Ich finde das Verhältnis zwischen Deutschland und Italien sehr faszinierend. Der Deutsche, der liebt Italien, der liebt die Dolce Vita, fährt nach Italien in Urlaub, das Essen, alles ist wunderschön. Auf der anderen Seite gibt's natürlich auch Vorurteile. Der Italiener, der ist ein bisschen so ein Krimineller vielleicht. Man kann sich nicht darauf verlassen. Und genau in dieses Verhältnis, in dieses Verständnis von Italien, da ist praktisch das Problem Mafia hängen geblieben. Man weiß natürlich, ja, das ist ein Mafioso vielleicht. Der ist so ein bisschen kriminell. Ja, der kommt halt aus Süditalien. Das wissen wir alle. Aber es wird dann letztendlich trotzdem nicht ernst genommen. Also du sagst es schon richtig, dass es in den 90er Jahren ab und zu noch einen Fall gegeben hat von einem Mafioso auch, der festgenommen worden ist. Ein bisschen Gelderpressung ab und zu. Auch Morden gab's in den 90er Jahren. Drogen natürlich. Und das war bewusst. Das war in der Gesellschaft so ein bisschen gewusst, das war aber auch zwischen den Behörden gewusst. Aber das Phänomen ernst zu nehmen als strukturiertes Phänomen, was als kriminelle Organisation in Deutschland verankert ist, diesen Schritt, finde ich, haben wir heutzutage auch immer noch nicht gemacht. Man ist immer noch in dieser Debatte oder in dieser fast idealisierte, nostalgische Idee von Italien und Mafia hängen geblieben. Und man hat diesen Schritt nicht gemacht zu verstehen, da gibt's gar nichts, was nostalgisch ist oder idealisiert ist oder romantisch ist. Da gibt's nur eine kriminelle Organisation, die eben halt in Deutschland strukturiert ist, die seit Jahrzehnten dort operiert. Genauso wie sie in Kalabrien, in Italien, aber auch auf der Rest von der Welt operiert.
Haben da so Filme wie Der Pate dann so einen gewissen Flurschaden angerichtet, indem sie das Ganze auch so, obwohl ja die Gewalt gezeigt wurde, dann doch auch irgendwie verklärt haben?
Ja, sicherlich, natürlich. Also dieses ganze Symbolische, was Hollywood mit sich gebracht hat, was die Mafia ist oder nicht ist, die Werte der Mafia, der Pate, die Vaterfigur, alles, was eigentlich positive am Ende Werten sind, das hat sich alles verankert in der Vorstellung von die Deutsche, aber von eigentlich allgemein alle auf der Welt. Und das hat eben dazu gebracht, dieses Phänomen dann nicht für das zu sehen, was es eigentlich ist, einfach ein kriminelles Phänomen. Nichts Romantisches ist geblieben, keine Werte sind da Teil davon. Es ist ein Geschäft, was Geld machen will und das Ziel ist eben, Geld zu machen und sicher nicht Werte zu verteilen oder zu verbreiten.
Ja gut, es ist halt so diese Familienidee, ne? Familie klingt ja auch netter als Clan. Du hast ja vorhin so schön gesagt, Clan-Kriminalität ist die laute Form der Kriminalität. Also so ein bisschen vulgär dann auch. Das stößt dann natürlich eher ab, während das andere dann so ein, ja, Familienwerte haben wir ja auch und so weiter. Also da gibt's ja dann tatsächlich zumindest ideologische Anknüpfungspunkte. Aber wie kann ich mir denn das vorstellen, wie so eine Mafia unter uns lebt? Haben die dann tatsächlich diese Pizzeria, wo wir dann mit der Familie am Sonntag Kinder lieben, noch alles die Pizza essen gehen und den Rest der Woche wird dann da das Geld gewaschen? Oder wie kann ich das greifen in meinem Kopf?
Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird und auch von meinen Studenten. Die verstehen es nicht, wie man diese zwei Dimensionen zusammenbringen kann, von normalem Mensch und das Alltagliche und eben Teil von einer kriminellen Organisation zu sein. Und ich probiere das immer so zu beschreiben, dass die meisten Mafiosi, die meisten Kriminelle, das nicht als Arbeit machen. Also die stehen nicht morgen um 8 Uhr auf und sagen, jetzt fängt mein Mafiatag an. Die haben bereits eine Arbeit, das ist meistens eine legale Arbeit, sind aber zusätzlich noch Teil von dieser, sagen wir, Hilfsorganisation, wenn wir das so nennen wollen. Es ist so ein bisschen wie die Politik. Ja, man kann zum Beispiel Teil der CDU sein. Manche machen das als Beruf, sind Berufspolitiker, aber viele sind halt einfach nur Teil der politischen Partei, überzeugt, dass es denen vielleicht dient, vielleicht weil sie auch eine ideologische Überzeugung haben. Wenn aber dann die Partei dazu kommt und sagt, ich brauche Hilfe, dann muss man diese Hilfe leisten. Und da natürlich unterscheidet sich eine Mafiastruktur von einer politischen Partei, weil wenn die Mafia sagt, ich brauche deine Hilfe, du musst jetzt helfen, du musst jetzt zum Beispiel jemand in deinem Restaurant runterbringen, weil die Organisation das verlangt, dann kann man sich nicht entziehen. Wenn dann die Frage kommt, ich brauche dein Restaurant, um Kokain da zu verstecken, dann kann man nicht sagen nein. Da muss man sagen, ja, klar, natürlich. Wenn dann die Frage kommt, ich brauche Geld, um in Kokainhandel zu investieren, dann wird das Geld auch gegeben. Also das ist der Unterschied. Diese Personen aber, die haben ein ganz normales Leben. Die haben Familie eben, die bringen am Morgen die Kinder in die Schule und die können zum Beispiel ein Restaurant haben. Und das ist genau das Schwierige, diese zwei Dimensionen, das Alltägliche von einem ganz normales Leben, der Mafioso genauso wie wir auch hat, mit eben Teil von einer kriminellen Struktur zusammenzubringen.
Es ist aber nicht wirklich so, dass der das dann wirklich so als Zweitjob macht, sondern eigentlich ist ja dann schon der Hauptjob das Mafia-Dasein, oder?
Das kommt wirklich darauf an. Also es gibt innerhalb der Struktur gibt's Personen, die in kriminelle Aktivitäten wirklich so verwickelt sind, dass das ein Job wird. Aber es gibt auch Personen, die nur ab und zu kriminell unterwegs sind und meistens eben einfach nur legal unterwegs sind. Also das kommt wirklich sehr stark darauf an, was für kriminelle Aktivitäten wir betrachten und mit wem in der Struktur wir zu tun haben.
Gibt es dann tatsächlich Leute, die quasi für die Deckung sorgen, unter der andere dann wiederum agieren?
Absolut. Und viele davon leben eben in Deutschland. Also wir haben nicht nur diese Familienstrukturen, wir haben innerhalb von diesen Familienstrukturen, von diesen Clans, auch ganz unterschiedliche Aufgaben. Und eine sehr wichtige Aufgabe ist natürlich, eine Deckung zu finden für die kriminelle Aktivität, eine Fassade, damit diese kriminelle Aktivität nicht ans Licht kommt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich dann alle diese illegale Gelder dann wieder in die legale Wirtschaft reinzubringen. Also Geldwäsche letztendlich. Und das sehen wir sehr stark in Deutschland.
Und über die Geldwäsche greift es ja dann auch nochmal auch in die legale Wirtschaft ein, ne? Also die Gelder gehen ja dann in die legale Wirtschaft rein und werden ja teilweise auch dort investiert.
Absolut, absolut. Und in diesem Moment haben wir dann legale Investitionen in der legale Wirtschaft, die 1, 2 oder 3 Schritte entfernt von der illegalen Aktivität sind. Und das macht die Strafverfolgung so unglaublich schwierig für Behörden in Deutschland, aber allgemein auch in Italien. Also wir können die illegale Aktivität nicht mehr direkt mit der legalen Investition in der legale Wirtschaft zusammenbringen. Was wir aber sehen, ist unglaublich viel Geld, die in die legale Wirtschaft eingeschleust wird und wir wissen nicht, woher das Geld überhaupt kommt.
Also wäre das quasi der Hinweis, dass da was nicht stimmt?
Absolut.
Da ist auf einmal Geld da.
Absolut. Anderer Hinweis, der ganz einfach ist zu identifizieren, ist, wenn wir zum Beispiel einen Kellner haben, der aus Kalabrien zum Beispiel nach Deutschland kommt, für 2 Monate als Kellner eingestellt wird und dann plötzlich das ganze Restaurant übernimmt. Woher hat er das Geld, das Restaurant zu übernehmen? Und dann vielleicht sogar in Renovationen oder in irgendwie investiert Gelder, wo wir nicht wissen, woher das sie kommen. In Italien kann das bestraft werden oder kann das zumindest ermittelt werden. In Deutschland ist es eben nicht der Fall.
Du hast ja am Anfang gesagt, dass wir sehr viel über die rechtlichen Aspekte des Ganzen wissen, aber weniger so über diese strukturellen und gesellschaftlichen Aspekte des Ganzen. Aber an der Stelle sieht man ja dann schon, dass das eine Wissen dann auch zu Lücken im anderen führt, ne? Also wir haben diese Mittel nicht, können das also dann nicht nachverfolgen und es liegt doch aber auch daran, dass wir gar nicht damit rechnen, dass sowas überhaupt da ist.
Und das ist das größte Problem, was Deutschland heutzutage hat, weil die Gesetze, die sprechen nicht zur aktuellen Lage. Organisierte Kriminalität allgemein, aber wenn wir über Mafia sprechen besonders, das Gesetz kann damit nicht umgehen. Weil wir das phänomenologische Wissen nicht haben und die Gesetze basieren auch nicht auf phänomenologisches Wissen, weil es nicht da ist. Und dann haben wir genau diese Paradoxsituationen, wie zum Beispiel, wenn es um Geldwäscheaktivitäten geht. Aber das ist nicht das Einzige. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Erpressung. Schutzgelderpressung ist jetzt auch modernisiert worden. Also wir haben jetzt nicht mehr den Mafioso, der jede Woche oder jeden Monat zum Unternehmer fährt und Geld verlangt. Aber was passiert ist zum Beispiel, dass gewisse Produkte dann einfach verkauft werden müssen. Also ein Beispiel, was in Deutschland passiert ist, ist, dass plötzlich Pizzerias Wein vor der Tür gefunden haben, die sie nie bestellt hatten. Und als sie dann der Wein wieder zurücksenden möchten, dann kam ein Anruf, der sagte, ja, mit liebe Grüße von dieser Person. Und diese Person war natürlich ein Mafia-Boss in Kalabrien. Mhm. Jetzt, wenn man weiß, wer dieser Mafia-Boss ist, dann weiß man, dass diese Grüße was bedeutet. Aber rechtlich gesehen ist das keine Einschüchterung, ist das keine Erpressung, ist das kein Schutzgeld. Wieso? Weil der Wein gekauft worden ist, der Preis eigentlich mehr oder weniger ein korrekter Preis ist und weil eigentlich offiziell oder formell einfach einen Namen zu nennen keine Erpressung oder Einschüchterung ist. Das bedeutet, dass im deutschen System eine solche Art von Erpressung, von Schutzgelderpressung, die wir wissen, dass es phänomenologisch ganz normal ist und was jetzt heutzutage in Kalabrien, in ganz Italien und eben auch in Deutschland passiert und stattfindet, dass das juristisch gesehen keine Tat ist. Und man kann dagegen gar nicht ermitteln.
Da müsste man ja schon fast mit der Monopolkommission dann wahrscheinlich wieder da rangehen. Weil, wenn dann überall der gleiche Wein verkauft wird. Ne? Weil
das wird noch viel komplizierter.
Aber das sind so die Methoden, mit denen man dann auch versucht, ganz gezielt die Gesetze zu umgehen. Ne? Also man guckt sich halt an, was ist machbar, was ist nicht strafbar, wie kommen wir da ran? Da sitzen da wahrscheinlich auch ein paar Anwälte dran, die dann auch noch ihr Salär verdienen und dann, wo man quasi so diese Schwachstellen hat, um dann quasi eine Straftat zu begehen, ohne eine Straftat zu begehen. Ne? Also du hast es so schön Modernisierung genannt, aber das ist dann auch Teil des Ganzen.
Absolut, ja. Und das Phänomen ist natürlich, also Mafia-Gruppierungen, die existieren seit 150 Jahren, aber die adaptieren sich dann auch ganz gut an wechselnde Zeiten. Und genau dieses Beispiel von eben nicht gewalttätige Erpressung und Schutzgelderpressung, das ist genau ein Beispiel dafür. Und wenn sich das Phänomen weiterentwickelt, aber unser Verständnis nicht und unsere Gesetze nicht, dann natürlich sind wir in einer Situation, wo es problematisch wird und wo es einfacher wird, für diese kriminelle Struktur einfach ungestört weiter zu machen.
Du hast vorhin schon darauf hingewiesen, dass es in Deutschland irgendwie möglich ist, dass Geld einfach auftaucht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Es kann doch nicht sein, Sora, dass ich irgendwie mit 900.000 Euro zur Bank gehe und sage, ich möchte die einzahlen. Geht doch nicht, oder?
Vielleicht nicht mit 900.000 Euro sofort morgen einfach einzahlen, aber wenn zum Beispiel ein sehr stabiles Einkommen jede Woche kommt und der Grund dafür ist ein Restaurant oder eine Pizzeria, dann können auch sehr große Summen von Geld bei Banken eingezahlt werden. Und ich habe letztlich mit einem Bankenverband gesprochen und das ist auf der Länderebene. Da haben mir ganz viele Banken gesagt, sie wissen nicht, was sie machen tun oder was sie machen können, weil sie können ja selber ja auch nicht ermitteln. Das soll die Polizei machen, das kann die Bank ja auch selber nicht machen jetzt. Für jede Person, der zum Beispiel aus Italien kommt mit Cash, mit Bargeld, dahinter jetzt zu ermitteln und zu wissen, was die Struktur dahinter ist, ob es legal ist oder nicht legal ist. Und ich bin da überzeugt, dass diese Banken eigentlich genau das Problem gefunden haben. Wenn die Behörden nicht ermitteln, man kann nicht erwarten, dass der Privatsektor diese Rolle übernimmt. Und genau diese Lücke, weil eben nicht ermittelt wird oder nicht genug zumindest, diese Lücke wird dann eben von kriminellen Strukturen, aber das ist nicht nur die Mafia, eben ausgenutzt, um diese Gelder dann reinzuschleusen in die legale Wirtschaft. Aber wir müssen das uns auch nicht nur so vorstellen, dass es immer nur direkt um Geld geht, die in die Bank eingezahlt wird. Also Immobiliensektor zum Beispiel. Häuser werden gekauft, Autos werden gekauft und dann wiederverkauft. Es gibt in Deutschland kein Bargeldlimit. Das bedeutet, dass wir eigentlich alles kaufen möchten. Es ist unwichtig, wie teuer das ist. Also wir können alles kaufen, was wir möchten, in bar bezahlt.
Und dann ist es legal, ne?
Dann ist es legal, es ist alles legal.
Also ich kaufe eine Immobilie für 500.000 Euro, gebe dem meinem schmutziges Geld und der zahlt es ein und sagt, naja, ich habe halt die Immobilie verkauft.
Ganz genau.
Dann müsste ja irgendeine Geldwäsche-Überwachungsstelle sagen, ja stopp mal, wo kommt denn das Geld 500.000 Euro für die Immobilie her? Wer war das denn? Und so weiter.
Genau. Und deswegen sehen wir auch sehr oft, dass zum Beispiel ein Restaurant, der zu einem Mafioso gehört, dann an einem anderen weiterverkauft wird. Also die ganzen Unternehmen werden auch immer wieder neu genannt und sind aber immer wieder die gleiche Person in dem gleichen kriminellen Netzwerk, die sich alles kaufen, verkaufen, weitergeben. Das können wir alles weiterverfolgen. Das ist eigentlich alles auf Papier beweisbar. Nur ist es eben halt keine Straftat.
Okay, das heißt also, die Mittel, die wir haben, werden auch nicht wirklich gut ausgenutzt.
Es ist keine illegale Aktivität. Und deswegen, ob ich jetzt es beweisen kann, dass einer Person plötzlich von einem Tag auf den anderen Tag Hunderte von Tausenden von Euro investiert, ohne dass es irgendwie proportionell ist, von was er verdient oder was er eigentlich als Guthaben hat. Auch in diesem Fall ist es trotzdem keine illegale Aktivität. Also ob ich das beweisen kann oder nicht, ist eigentlich unwichtig, juristisch gesehen.
Ja, ich denke mir halt immer, wenn man so eine auffällige Transaktion hat, also die Banken sind ja auch verpflichtet, das weiterzumelden. Und die wiederum müsste sich ja dann angucken, was treibt der da eigentlich? Und sich ja irgendwann mal die Frage stellen, wo kommt schlussendlich das Geld her? Wenn das aber nicht klar ist, woher das Geld herkommt, dann müsste man ja sagen, müssten die Ermittlungsbehörden da mal näher hingucken. Und da müsste man ja im Regelfall immer irgendwas finden können, wo man einen Ansatzpunkt hat zu sagen, da gibt es eine größere Struktur hinter. Aber genau das scheint ja dann nicht zu passieren.
Ja, was in Deutschland nicht passiert ist, ist diese Financial Intelligence Unit, also diese Behörden, die eigentlich diese Überwachungsfunktion haben, die sind so überfordert und haben nicht genug Personell, dass sie diese Transaktion gar nicht verfolgen können. Wir haben Tausende von Transaktionen, die Behörden sich gar nicht anschauen, weil sie die Zeit dafür nicht haben. Sie sitzen irgendwo und die werden nicht angeschaut, ob sie jetzt irgendwo hinleiten zu einer Mafiastruktur oder zu einer anderen kriminellen Aktivität. Das ist nicht mal relevant. Die werden nicht mal bewertet oder bearbeitet. Und das ist das Problem. Also wir haben nicht mal diese Überwachungsfunktion in Deutschland. Jetzt, das ist ein Problem, was nicht nur Deutschland angeht. Diese Suspicious Activities Report heißen die auf Englisch. Die haben in den letzten Jahren so zugenommen, dass es in mehrere Länder, in England, wo ich selber bin, genau das gleiche Problem auch entsteht, dass man sie nicht so einfach bearbeiten kann. Aber eben das Ergebnis am Ende ist, dass zwischen diese Tausende von Meldungen, die nie bearbeitet werden, eben auch die runtertauchen, die wirklich kriminell relevant sind. Jetzt wollen wir das alles zusammennehmen. Wollen wir nehmen, dass es kein Bargeldlimit haben, dass wir Immobilien für 500.000 Euro einfach bar kaufen können, dass wir, solange es ein oberflächlicher auch nur oder formeller Grund hat, können wir dieses Geld dann auch in Banken reinzahlen, dass alle diese Meldungen eigentlich nicht bearbeitet werden. Wenn wir alles das zusammennehmen, dann sehen wir, wie einfach oder relativ einfach es ist für eine kriminelle Aktivität oder für eine kriminelle Akteure, das Geld praktisch von der illegalen Welt auf die legale Welt reinzuholen und einzuschleusen. Und das ist ja genau das, was, sagen wir, in Deutschland alles zusammengekommen ist. Nicht nur fehlende Überwachung, aber eben auch Bargeld, auch fehlende Transparenz, das ist ein anderes Problem, was Deutschland hat. Alles das kommt in Deutschland zusammen, mehr als in andere Länder in Europa zum Beispiel, die zumindest eins von den unterschiedlichen Bedingungen nicht haben, wie zum Beispiel Bargeldgrenze.
Ist das mutwillig? Weil du hast ja das jetzt sehr ausführlich beschrieben und da bist du ja jetzt, ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du jetzt die Erste bist, der das aufgefallen ist. Also ohne jetzt das Böse zu meinen.
Nein, absolut, überhaupt nicht. Wir haben Organisationen wie Transparency International zum Beispiel, die schon seit längerer Zeit darauf hinweisen. Wir haben einen Schattenfinanzindex, wo Deutschland immer sehr schlecht dasteht. Wir haben viele eigentlich auch Forschung in diesem Bereich, der genau auf das hinweist. Also da bin ich nicht die Erste und ich werde auch nicht die Letzte sein, aber angeblich ist es schwierig, da, sagen wir, aus dieser Situation politisch rauszukommen.
Weil das hat ja im Grunde dann eben auch diese Konsequenz, dass diese Organisationen mehr oder weniger tun und lassen können, was sie wollen. Da wird dann ab und zu mal einer festgenommen, weil er vielleicht eine Gewalttat begangen hat. Ne? Das ist etwas, was man greifen kann. Aber so auf die höheren Ebenen kommt man ja dann gar nicht erst.
Ja, du hast jetzt was angesprochen, was ich als zweites Problem in Deutschland betrachten würde. Also das erste ist wirklich dieses Geldwäscheproblem und das zweite ist, dass die Strafverfolgung einfach nicht, ich sage, strukturell ermittelt. Und was ich damit meine, ist, dass eben nur einzelne Tatstrafe oder einzelne Täter festgenommen werden. Aber was dahinter steht, was das kriminelle Netzwerk ist, das bleibt immer intakt. Man geht nicht einen Schritt zurück. Man hört immer auf, sobald der Täter identifiziert ist. Und das mag funktionieren, wenn wir uns eher normale kriminelle Aktivitäten anschauen oder sehr eben offensichtliche und sichtbare kriminelle Aktivitäten. Aber wenn wir eben von komplexen Strukturen sprechen, wie italienische Mafia, funktioniert das überhaupt nicht. Und das ist ein großes Problem, was eben dazu geführt hat, dass diese Strukturen so verankert sind in Deutschland. Man hat nicht strukturell ermittelt, man hat das für Jahrzehnte nicht gemacht, man kennt die Strukturen nicht, man kennt die Netzwerke nicht. Und wenn man immer nur eine Tat sieht, dann sieht man das ganze Puzzle nicht. Da hat man ein Stück davon und dann vielleicht nach 5 Jahren nochmal ein kleines Stückchen. Und wenn man dieses alles nicht zusammenbringt und zusammen betrachtet, dann sieht man es nicht. Dann sieht man eben nicht, dass die Mafia in Deutschland ist. Und deswegen, um zurückzukommen zu der ersten Frage, wo du mich gefragt hast, aber wir wussten ja schon, dass italienische Mafiosi in den 90er Jahren in Deutschland waren. Ich kann mir das ja nicht vorstellen, dass wir da nichts getan haben. Doch, deutsche Behörden haben was getan, aber immer nur ein Schritt nach dem anderen. Immer nur Einzeltäter, Einzeltat, aber nicht die ganze Struktur aufzudecken. Das haben wir nicht hingekriegt. Das hat auch damit zu tun, wiederum mit gesetzlichen Problemen. Also wir können zum Beispiel, wir haben sehr starke Limits, für was die Datenfristspeicherung angeht. Mhm. Und wenn wir Daten nicht speichern können, dann können wir das Puzzle nicht zusammenbringen über mehrere Jahre. Das ist ein anderes Problem, was wir in Deutschland haben. Dass wir eben nicht strukturell über Jahre hinaus ermitteln können, weil wir die Daten dazu nicht speichern dürfen.
Ich hatte gerade den bösen Gedanken, jetzt haben wir halt die Mafia statt Hitler, weil wir ja wegen unserer Vergangenheit diese Datenspeicherung ablehnen, weil dann könnte ja der böse Diktator kommen und mit den Daten sonst was machen. Aber es hat halt auch eine andere Konsequenz, über die dann eher selten geredet wird. Auch diese ganzen Diskussionen über Abschaffung des Bargelds oder Nichtabschaffung des Bargelds, wir wollen ja alle unsere Privatsphäre haben, es spielt ja da so ein bisschen mit rein und da gibt es sicherlich auch noch andere Argumente, aber was digital fließt, kann man halt nur mal besser beobachten als das, was nicht digital fließt. Ne? Kannst du uns denn einen Hinweis geben, wie groß das Problem überhaupt ist? Also zu Italien habe ich ja irgendwann mal gelesen, ja, also ein Drittel der Wirtschaft könnte irgendwie mit Mafia zu tun haben. Da weiß ich auch, das sind immer so Studien, die so Schätzwerte machen. Da kann man sich dann am oberen oder am unteren orientieren und für die Medien macht man dann sicherlich gerne mal den oberen. Aber was kann man denn seriös sagen, wie groß der finanzielle Einfluss auf die Wirtschaft dadurch ist?
Also ich glaube, seriös kann man keine Zahlen nennen. Was wir aber machen können, ist zu sagen, was wir wissen, ist, dass wir mit einer kriminellen Organisation zu tun haben, die mehr oder weniger 10.000 Mitglieder hat. Bis jetzt wissen wir, etwa 39 Länder auf der ganzen Welt aktiv ist und das in Amerika, in Afrika, in Europa und in Australien, dass diese Organisation zusammenarbeitet als Organisation, also dass diese Ableger, die in Deutschland sind, die in Frankreich sind, die in Kanada, USA, Kolumbien und Australien, um nur Beispiele zu geben, sind, dass die zusammenarbeiten als Organisation und dass sie in sehr lukrative Geschäfte verwickelt sind. Die Ndrangheta ist eine von der größten Importeure von Kokain von Lateinamerika nach Europa. Das ist jetzt das Thema, mit dem ich mich mittlerweile sehr stark beschäftige. Ich war 2 Monate in Kolumbien und habe dort Feldforschung gemacht. Und das ist Geld. Das ist sehr vieles Geld. Nur um ein Beispiel zu geben, ein Kilo von pur Kokain in Kolumbien ist mehr oder weniger 5.000 US-Dollar wert. Und wenn dieses Kilo nach Europa ankommt, da sind wir schon bei zumindest 40.000 US-Dollar pro Kilo und das ist ein pures Kilo von Kokain. Aus diesem 1 Kilo können wir 4 Kilo machen für Straßenverkauf. Und auf dem Straßenverkauf ist der Wert dann 3, 4, 5 Mal höher. Also ich will keine einzige Zahl nennen, aber was ich sagen will ist, eben wir haben eine komplexe, große kriminelle Struktur, die in internationales Geschäft verwickelt ist. Eins von den Geschäften, die am meist lukrativste sind momentan, das ist eben das Kokaingeschäft, aber die gleichzeitig eben auch ganz lokal in der Wirtschaft verwickelt sind. Wir sprechen vom Bausektor, wir sprechen eben vom Immobilienmarkt, wir sprechen von erneuerbaren Energien. Sehr interessant. Das größte Windpark in ganz Europa mit EU-Gelder gebaut. Das war in Isola Caporizzuto, das ist in Kalabrien und wurde jetzt letztlich in den letzten Jahr, ich glaube 2 Jahren oder so, zugemacht, weil es eben ein 'Ndrangheta war, weil es kalabrische Mafia war. Also wie viel, das kann ich dir nicht sagen, aber dass es sicher signifikant ist, das können wir nicht bestreiten.
Und dadurch entsteht ja dann auch in der Folge so eine Art Netzwerk, das sich ja dann noch, also du hast jetzt gerade die Zahl 10.000 Menschen genannt, die wiederum haben ja dann auch ein Netzwerk, also da könnte man dann mit diesen Abstufungen Wissen, Semi-Wissen, Viertelwissen und so weiter sicherlich auch nochmal eine etwas größere Zahl aufrufen.
Ja,
und
absolut.
Da würde ich gerne den Bogen schlagen, da findet dann diese Erosion der Gesellschaft statt, die wir ganz am Anfang kurz angesprochen haben, ne? Also die Werteerosion.
Absolut. Also ich kann mich jetzt auf meine eigene Forschung beziehen in Deutschland. Ich habe festgestellt, dass in den Strukturen, die ich in Deutschland analysiert habe, zwischen 20% und 30% sind wirklich Mitglieder der Organisation. Der Rest, also mehr oder weniger 70%, sind eigentlich Menschen, die rund um der Organisation tätig sind, die mit den Mitgliedern, mit der Mafioso selber zu tun haben. Die wissen ganz genau, was sie tun, also bewusst mit der kriminellen Organisation zusammenarbeiten, die aber eben nicht Teil dieser Organisation selber sind. Also 30% Mitglieder, 70% in Gesellschaft, die rund um diese Organisation bewusst mit der kriminellen Organisation zusammenarbeitet. Diese 70%, das sind nicht nur Italiener, das sind Italiener, das sind Deutsche, da hat eigentlich die Staatsbürgerschaft überhaupt keine Relevanz mehr.
Mhm.
Also das Phänomen, dieses 30%, das ist immer noch nach wie vor italienisch, aber dieses 70%, das ist einfach international. In Deutschland ist es deutsch, in Italien ist es italienisch, in USA ist es amerikanisch und so weiter. Also ja, ganz genau, diese Erosion der Gesellschaft könnte man sogar, das sind jetzt meine Zahlen von meiner Forschung, als 30-70% beschreiben.
Und wie kommst du auf die Zahlen? Mal so ganz flapsig gefragt. Also du wirst ja nicht hingehen und sagen, hey, du, erzähl mal. Also vielleicht auch, ich will das ja nicht absprechen.
Das Wichtigste für einen Mafioso ist nie zuzugeben, dass er ein Mafioso ist und dass die Mafia überhaupt existiert. Also das wäre nicht zielführend, jetzt einfach mal hinzugehen und zu sagen, ja, was ist hier mal los? Erzähl mal ein bisschen. Ich arbeite vor allem mit Überwachungsprotokolle der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Und mit diesen Daten arbeite ich dann systematisch. Also ich zähle Personen, ich beschreibe die Rolle, ich probiere zu verstehen, eben sind sie Teil der Organisation oder nicht. Natürlich sind das alles Fakten, die die Behörden zusammen gesammelt haben. Das bedeutet, dass es trotzdem noch ein sehr großes Dunkelfeld gibt, was ich selber auch nicht kenne. Also wenn diese Informationen nicht von den Behörden gesammelt worden sind, dann habe ich diese Informationen selber eben leider auch nicht. Aber heutzutage sind das die besten Informationen, die wir haben. Und auf das basierend forsche ich eben und komme zu diesen Zahlen.
Ja, also das ist ja dann potenziell mehr so die Spitze des Eisbergs, ne?
Absolut, absolut.
Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Fragebereich oder zu dem Themenbereich, wie kommen wir denn da raus? Also du hast ja schon gesagt, die Politik sagt dazu gerne, alles ganz schwierig, Datenschutz und so weiter. Aber so am gewissen Punkt müsste man ja dann sagen, okay, mag ja schwierig sein, aber wir können ja jetzt auch nicht einfach das alles so bleiben lassen, wie es ist.
Ja, und die Antwort ist wahrscheinlich auch keine einfache, aber ich glaube, ob sie jetzt einfach oder komplex ist, was wir wirklich brauchen, ist eine langfristige Strategie, die langfristig dann auch einzusetzen ist. Und eine solche Strategie existiert heutzutage einfach nicht, also zumindest nicht in solcher Form, dass sie auf einem phänomenologischen Verständnis basiert. Und das ist, was wir wirklich brauchen. Nicht nur 3 oder 4 Punkte, die immer wieder politisch genannt werden und dann wieder vergessen werden, aber wirklich eine Strategie, die basiert auf einem Verständnis der Lage heutzutage in Deutschland zum Thema organisierte Kriminalität und darunter eben auch Mafiastrukturen. Und dann, basierend auf dieses Verständnis, muss man Ziele formulieren. Also was muss man im Gesetz ändern? Was muss man in der Verwaltung ändern? Wohin müssen wir Ressourcen bringen? Wo braucht man mehr? Wo braucht man weniger? Und ich glaube, das ist keine einfache Arbeit. Und es ist einfach nicht nur ein Papier, was man über Nacht schreiben kann. Ich würde darauf bestehen, eine Arbeitsgruppe zu haben, die sich eben mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und diese Arbeitsgruppe soll eben unterschiedliche Akteure zusammenbringen. Also nicht nur Politik, aber Politik, Behörden und ich würde sagen eben auch Wissenschaft soll dazukommen, um eine solche Strategie auszuarbeiten und zu formulieren.
Tut sich denn dahingehend schon was?
Nein.
Oder wirklich noch gar nichts?
Also nicht, dass ich wusste. Also es gibt eine solche Strategie gegen organisierte Kriminalität. Das Innenministerium ist dafür zuständig. Aber es ist keine Strategie, die neu gedacht worden ist, die aktuelle Lage wirklich reflektiert und ist sicher nicht eine Strategie, wo Wissenschaft, Politik und Behörden zusammengekommen sind, um konkrete Ziele dann zu formulieren. Und ich glaube, das braucht man heutzutage. Das braucht man, um nicht nur effizient gegen die Mafia in Deutschland vorzugehen, aber wirklich gegen alle Strukturen der organisierten Kriminalität, die heute in Deutschland aktiv sind. Und das ist die Mafia, das sind Clan-Strukturen oder sogenannte Clan-Strukturen, das können russische oder ex-sowjetische Strukturen sein, das können türkische Strukturen sein, das ist dann nicht mehr wichtig. Aber eine solche Strategie, finde ich, ist heutzutage einfach in Deutschland notwendig.
Warum gibt es eigentlich keine deutsche Mafia? Ich habe gerade bei deiner Aufzählung gedacht, sind wir nicht mal das kriegen wir hin oder wie?
Also ich nehme gerne Doktorstudenten, die Frage stellen möchten, antworten wollen. Das ist eine sehr gute Frage und die kann ich nicht beantworten.
Ich habe gerade gedacht, also wenn unsere Strukturen echt so sind, dass man da gerne zu uns kommt.
Ich habe eine Antwort, wenn du willst, aber die ist wirklich sehr wissenschaftlich, also ist langweilig.
Ja, gerne.
Das Entstehen einer Mafia und die Expansion von einer Mafia sind zwei ganz unterschiedliche Phänomene, die auch in unterschiedliche Bedingungen brauchen. Und Deutschland hat einfach die Bedingungen nicht gehabt, die es dazu führen, eine Mafia zu entstehen, aber hat die Bedingungen, die es erlauben, eine Mafia, die schon entstanden ist, dann erfolgreich zu sein. Und wir können jetzt sehr lange darüber sprechen, welche diese Bedingungen sind, aber, und das ist der Grund, wieso, dass wir nur 6 Mafia-Organisationen auf der ganzen Welt haben, diese Bedingungen sind sehr, sehr speziell. Wir sprechen von sehr speziellen historischen Momenten, meistens ein Wechsel von einer Art von Markt, der sehr kontrolliert war, zu einer Marktwirtschaft. Das war der Fall im Mittelalter in Sizilien. Das war der Fall mit dem Ende von der Sowjetunion. Das war der Fall in Japan, zur Zeit der Yakuza entstanden worden ist und so weiter. Wenn wir dieses Moment hatten, wo wir in eine Marktwirtschaft reingekommen sind und wir keinen Staat hatten, der diese ganze Transaktionen dann auf dem Markt regulieren könnten, in dieser Situation haben sich Strukturen, Privatstrukturen, wie Mafia-Organisationen dann praktisch haben Fuß genommen und haben angefangen, diese Transaktionen zu regulieren. Also die Mafia kommt eigentlich zustande als eine Organisation, die Transaktionen reguliert. Die sagt, du darfst das und das verkaufen und das nicht, zum Beispiel. Die Märkte reguliert. Das ist eine Mafia. Das ist, wie Mafia zustande kommen. Und wie sie dann expandieren, das ist eine ganz andere Frage. Wie sie dann reich werden, wie sie dann erfolgreich werden, das ist eine zweite und unterschiedliche Frage, die eben dann nicht so einfach zu antworten ist wie die erste, wie eine Mafia überhaupt zustande kommt. Aber ich weiß, das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert und zu wissenschaftlich.
Ich finde das sehr interessant. Ist das Teil deines Buches, das Anfang nächsten Jahres erscheint?
Also ich bin da nicht, eben wie du sagst, ich habe ja nicht alles immer selber erfunden. Also meine School of Thought sind halt eher Ökonomisten. Soziologische Ökonomie heißt es. Und wir probieren zu verstehen, wie Mafia eigentlich Märkte regulieren. Das ist wirklich, was uns interessiert. Das heißt, theoretisch gesehen sitze ich genau in diesem Teil der Wissenschaft, die sich mit der Frage beschäftigt, wie können wir zum Beispiel Verträge einhalten, wenn wir kein juristisches, kein legales System haben, diese Verträge, die dazu führen, dass diese Verträge eingehalten werden. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich Kokain verkaufe, wie kann ich sicher sein, dass jemand bezahlt? Also wer schützt den Markt? Wer reguliert einen Markt, der illegal ist und deswegen als Definition keinen Schützer hat und keinen Regulator hat, weil eben genau alles diese Methoden, die wir haben, zum Gericht zu gehen, das geht eben nicht, wenn die Aktivität selber illegal ist.
Ja.
Also theoretisch, es gibt eine Theorie, die heißt The Property Rights Theory of Mafia Emergence und die wurden von Doktorvater, von meinem Doktorvater praktisch zum ersten Mal formuliert und die genau das zeigt, dass eben das Entstanden von Mafia damit zu tun hat mit Schutz von Property Rights in einer Transaktion zu einer Market-Economy.
Da habe ich jetzt eine Anschlussfrage. Wir sind ja gerade dabei, in Deutschland Cannabis zu legalisieren. Ist Legalisierung in dem Sinne dann tatsächlich eine gute Idee, um so einer Mafia ein Geschäftsmodell zu entziehen?
Nein, ich glaube nicht, dass Legalisierung mit dem Grund, wir entnehmen der Mafia ein Einkommen zu bewerten ist oder nicht. Also zuerst ist Legalisierung selber nicht gut oder schlecht als solches. Es kommt darauf an, wie es legalisiert wird. Weil zu jeder Legalisierung kommt damit auch ein illegaler Markt. Also wenn man etwas reguliert, dann kann man immer noch einen illegalen Markt dazu haben, der genau wie es reguliert wird, dann wieder reflektiert. Das ist das Erste. Das Zweite, die Mafia kann ohne Probleme und andere illegale Akteure können auch einfach zum nächsten Geschäft gehen. Also in diesem Sinne, man gewinnt der Krieg gegen die Mafia nicht, indem man Cannabis legalisiert. Das bedeutet aber nicht, dass die Legalisierung nicht positiv sein könnte. Vor allem, weil eine von den Konsequenzen ist, dass zum Beispiel Behörden mehr Zeit haben und Ressourcen haben, andere Formen von Kriminalität zu bekämpfen, anstatt zum Beispiel Cannabis-Märkte zu beobachten und zu ermitteln. Also es gibt immer Pros und Cons, es gibt immer zwei unterschiedliche Seiten im Diskurs, aber ich glaube nicht, dass die ganze Debatte rund um Legalisierung nur das Thema Kriminalität, sich mit dem Thema Kriminalität beschäftigen soll eigentlich. Es ist eher eine Wirtschaftsfrage. Wie einfach ist es sowieso an diese Produkte zu kommen? Wie verbreitet ist sowieso der Konsum von Cannabis? Was sind die Konsequenzen für die Gesundheit zum Beispiel? Und alles das ist eigentlich in diesem Moment noch eher an der Spekulationsebene, weil die Wahrheit ist, dass wir nicht wissen, was die Konsequenzen sind, weil wir jetzt erst anfangen, mit dieser Legalisierung zu experimentieren, auszuprobieren. In den USA sieht man, dass es nicht immer so einfach ist, wie man sich ausdenkt. Aber eben sind noch ganz am Anfang. Was wir historisch sagen können, ist, dass eher Prohibitionismus als Legalisierung eigentlich kriminelle Strukturen verstärkt. Und das haben wir gesehen in USA mit dem Prohibitionismus, was dazu geleitet hat, eigentlich, dass sich die sizilianische Cosa Nostra dann in Amerika wirklich fest verankert hat, auch dort eben als Ergebnis auch unter anderem des Prohibitionismus, was es dieser Organisation erlaubt hat, wirklich sehr viel Gelder zu machen im illegalen Markt von Alkohol. Also eher Prohibitionismus historisch gesehen als Legalisierung hat eigentlich kriminelle Strukturen begünstigt.
Sora Hauser, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da könnt ihr sie reinpacken. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und tschüss.